Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Ja zur Verschärfung des Strafrechts. Der Nationalrat will die bedingte Geldstrafe abschaffen. Das ist auch richtig so, sagt der Zürcher Strafrechtsprofessor Martin Kilias. Im Tagesgespräch erklärt er, warum die Schweiz dringend nachvollziehbare Strafen brauche. Außerdem in der Sendung: Frauen verdienen zwar nicht gleich viel wie Männer, aber sie sollen gleich lang arbeiten wie Männer, bis 65. Die Gleichberechtigungsidee des Ständerats. Schluss mit dem Wildwuchs bei Bonuszahlungen, sagt die Schweizer Bankenaufsichtsbehörde und schlägt strengere Regeln für Managerlöhne vor. Und beim Start der Air France-Unglücksmaschine gab es keine Hinweise auf Probleme, sagen französische Ermittler. Die britische Regierung bröckelt im ungünstigsten Augenblick, kurz vor den Wahlen ins EU-Parlament. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Karin Britsch.
Der Nationalrat hat sich in einer außerordentlichen Debatte für die Verschärfung des Strafrechts ausgesprochen. So will die Grosse Kammer etwa die besonders umstrittene bedingte Geldstrafe abschaffen. Wieder eingeführt werden soll die Haftstrafe unter 6 Monaten und das Strafmaß bei Vergewaltigungen soll massiv verschärft werden. Vor allem SVP und CVP hatten härtere Strafen gefordert, die Grünen hingegen wollten eine Denkpause. Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf gestand ein, dass das geltende Strafrecht zwar veränderungsbedürftig sei, Veränderungen bräuchten aber Zeit. Die Vorlage geht nun in den Ständerat. Auch Frauen sollen künftig erst ab 65 Jahren eine AHV-Rente beziehen können. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat die Erhöhung des Frauenrentenalters um 1 Jahr gutgeheißen, gegen den Widerstand der Linken. Die Mehrheit argumentierte, die alternde Bevölkerung mache Maßnahmen zur Sicherung der AHV nötig. Manager sollen zwar weiterhin Boni erhalten, allerdings nur bei einem langfristigen Erfolg ihres Unternehmens. So will es die Schweizerische Finanzmarktaufsicht, die FINMA. Demnach sollen sich Boni nicht nach Kennzahlen wie etwa Umsatz oder vorübergehenden Gewinnen orientieren. Eine absolute Obergrenze für Boni hält die FINMA nicht für sinnvoll. Allerdings sollen Boni transparent offengelegt werden. Diese neuen Regeln sollen ab dem nächsten Jahr für alle Institute gelten, die unter der Aufsicht der FINMA stehen, also neben den Banken zum Beispiel auch für Versicherungen. Das Schweizer Außendepartement, das EDA, verurteilt die wahrscheinliche Tötung einer britischen Geisel im westafrikanischen Mali. Und es will sich weiterhin mit allen Kräften dafür einsetzen, dass der Schweizer, der immer noch in den Händen der Geiselnehmer ist, sofort freigelassen wird. Mit tiefer Betroffenheit, Trauer und Empörung habe man von der wahrscheinlichen Tötung der Geisel erfahren, heißt es in einer Mitteilung. Eine Gruppe des Terrornetzes Al-Qaida hatte zuvor im Internet über die Tötung berichtet. Der Brite war Ende Januar verschleppt worden. Vor dem Start der abgestürzten Air France-Maschine hat es keine Probleme mit dem Flugzeug gegeben. Dies hat eine erste Überprüfung aller Wartungsunterlagen durch französische Ermittler ergeben. Die französische Marine bereitet unterdessen einen Einsatz zur Bergung der Flugzeugwrackteile im Atlantik vor. Die Wrackteile wurden gestern etwa 600 Kilometer nördlich der Inselgruppe Fernando de Noronha im Atlantik gesichtet. Während die Wirtschaft weltweit schrumpft, meldet Australien ein positives Wachstum. So stieg das Bruttoinlandprodukt im Vergleich zum Vorjahr um 0,4%. Australien sei derzeit das einzige Industrieland, das nicht in die Rezession gerutscht sei, sagte Australiens Premierminister. Die Schweizer Baufirmen haben im ersten Quartal deutlich weniger Umsatz gemacht. Der Umsatz ging um über 13% zurück auf gut 3 Milliarden Franken. Grund dafür ist laut dem Baumeisterverband aber nicht die Wirtschaftskrise, sondern der lange Winter, der die Arbeiten auf den Baustellen behindert hat. Am meisten gelitten habe der Wohnungsbau, wo die Aufträge um fast 20% zurückgegangen sind. Insgesamt ist der Baumeisterverband aber zuversichtlich. Zurzeit seien die Auftragsbücher dicker als vor einem Jahr. Nun haben auch die Kantone Bern, Luzern und Appenzell-Ausserrhoden Beschwerden gegen das Abstimmungsresultat über die biometrischen Pässe abgewiesen. Damit haben bereits 12 Kantonsregierungen ablehnend auf die Beschwerden reagiert. Die Regierungen halten in ihren Mitteilungen fest, dass ein knappes Resultat allein noch kein Recht auf eine Nachzählung schaffe. Die Einführung der biometrischen Pässe am 17. Mai kam landesweit lediglich mit einer Ja-Stimmenmehrheit von 5.500 Stimmen zustande. Danach gingen in 22 Kantonen über 460 Beschwerden gegen das Abstimmungsergebnis ein. Nun ist es definitiv. Im Herbst wird das Stimmvolk im Kanton Bern darüber entscheiden, ob bereits 16-Jährige abstimmen und wählen dürfen. Der Bernische Grosse Rat hat sich für eine Änderung der Kantonsverfassung entschieden, die nun vors Volk kommt. Für die Wahl in ein politisches Amt muss man aber weiterhin mindestens 18-jährig sein. Die Glückskette hat im vergangenen Jahr 42 Millionen Franken in verschiedene Hilfsprojekte investiert. Gleichzeitig habe man dank 4 Sammelaufrufen Spenden in der Höhe von mehr als 9 Millionen Franken erhalten, so die Verantwortlichen. Die Finanzkrise hatte laut Mitteilung keine direkten negativen Auswirkungen auf die Tätigkeit der Glückskette.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Der Bundesrat will das Strafrecht teilweise verschärfen, weil es heute als zu täterfreundlich wahrgenommen werde, sagte Evelyn Wittmer-Schlumpf in der großen Strafrechtsdebatte im Nationalrat. Eine prominente Stimme ist auch um 13 Uhr zu hören im Tagesgespräch. Es ist der Zürcher Strafrechtsprofessor Martin Kilias. Dann kleinere Brötchen bei den Banken. Die Vorschläge der Bankenaufsichtsbehörde zu Boni und Bankerlöhnen. Schlechte Nachricht für die Frauen. Auch sie sollen erst mit 65 die AHV bekommen. Schlechte Nachricht für Gordon Brown. Sein Kabinett löst sich im blödsten Moment auf. Und verblassende Erinnerungen an Solidarność, Polen heute und vor 20 Jahren. Mehr dazu nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 5.402 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 51,81 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 06,68. Das Wetter. Heute gibt es beidseits der Alpen viel Sonne. Einzig in den Bergen der Ostschweiz und im Graubünden sind am Abend einzelne Schauer möglich. Die Höchstwerte erreichen im Norden 22 Grad, im Süden wird es mit Nordföhn 29 Grad. Am Donnerstag ziehen in der Zentral- und Ostschweiz zunächst dichtere Wolken mit etwas Regen vorüber, sonst scheint häufig die Sonne bei 20 Grad im Norden und 27 Grad im Süden. Am Freitag ist es im Norden mit Föhn noch teils sonnig, in der zweiten Tageshälfte ziehen aus Südwesten Regenwolken auf. Verkehrsinfo Deres von 12.38 Uhr in der Region Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen Aarau West und Oftringen stockender Verkehr und in der Region Solothurn-Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen Egerkingen und Eppdingen stockender Verkehr wegen einer Baustelle. Der Verkehr wird im Belchentunnel einstreifig geführt.
Es gilt erst 2,5 Jahre und soll schon wieder geändert werden, das Schweizer Strafrecht. Die Mehrheit im Nationalrat will es wieder verschärfen und gegen Kriminalität härter durchgreifen. Durchgesetzt hat sich in der vierstündigen Debatte am Morgen die SVP, unterstützt von der CVP und Teilen der FDP. Die Linke stand auf verlorenem Posten. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Ein Strafrecht, das gar nicht straft. Für die SVP sind die neuen Sanktionen, die Anfang 2007 eingeführt worden sind, zu wenig abschreckend. Geldstrafen und gemeinnützige Arbeit, die nur bedingt ausgesprochen würden, beeindruckten keine Verbrecher, findet die Ratsrechte. Das Experiment Strafrecht sei gescheitert, sagt SVP-Nationalrätin und Polizistin Andrea Geisbühler.
Diese Verbrecher lachen über uns, über diese Gesellschaft, über die grosse Mehrheit der rechtschaffenen Bürgerinnen und Bürger, die sich ans Gesetz halten.
Strengere Strafen sei man den Opfern schuldig, meint Nathalie Rickli auch von der SVP.
Gerechtigkeit wird es für das Opfer nie geben, aber mit einer angemessenen Strafe immerhin das Gefühl, dass auch der Täter bestraft wird.
Darin wird die SVP von der CVP unterstützt. Strafrecht und Strafjustiz müssten wieder strenger und härter werden, sagt Norbert Hochreutner.
Wenn viele Jugendliche erst einmal merken, dass man Leute zusammenschlagen und berauben kann, ohne dass man spürbar bestraft wird, wird diese Art der Kriminalität zunehmen.
Die Ratslinke hingegen warnt davor, das Kind mit dem Bade auszuschütten. SP-Vertreterin Anita Taney.
Wir sind gegen Schnellschüsse, die ein austariertes System aus dem Lot bringen, wehren uns dagegen nicht gegen gezielte Verbesserungen.
Anpassungen ja, aber erst nachdem man mit dem neuen Strafrecht genügend Erfahrungen gesammelt habe, finden auch Teile der FDP. Fraktionschefin Gabi Huber.
Das Strafrecht eignet sich denkbar schlecht für einen Aktionismus, der auf medial hochgeschaukelten Einzelfällen und tagespolitischer Empörung gründet.
Denn, sekundiert der freisinnige Parteikollege Kurt Fluri,
generell möchten wir davor warnen, sich der Illusion hinzugeben, dass härtere Strafen zu weniger Kriminalität führe.
Eine Denkpause von 3 bis 5 Jahren fordert deshalb der Grüne Daniel Fischer.
Ein Gesetzgeber, der alle 2 Jahre sein Strafrecht ändert, der verdient das Attribut des Pfadfinders und Huschelitums.
Das Problem liege nämlich anderswo, findet der Grüne Alec von Grafenried.
Hören wir doch auf, den Leuten einzureden, die Schweiz sei nicht sicher. Hören wir auf, den Leuten Angst zu machen. Darin liegt das wahre Verbrechen.
Justizministerin Evelyn Widmer-Schlumpf gesteht ihrerseits ein, dass das Strafrecht veränderungsbedürftig sei.
Das heißt aber auch, dass man nicht Schnellschüsse machen kann, sondern dass man gezielt und überlegt, jeweils Anpassungen vorzunehmen hat.
Ihr Departement wolle in Ruhe prüfen, welche Anpassungen nötig seien, sagt Bundesrätin Widmer-Schlumpf. Doch der Mehrheit des Nationalrates geht das zu langsam. SVP-Fraktionschef Kaspar Bader gibt den Tarif durch.
Wir sind gewählt, um zu handeln.
Teilweise knapp, in anderen Fällen deutlich, hat sich die Große Kammer für eine härtere Gangart ausgesprochen. Für die Abschaffung der Geldstrafen und der bedingten gemeinnützigen Arbeit. Freiheitsstrafen unter 6 Monaten sollen wieder eingeführt. Das Strafmaß bei Vergewaltigungen massiv erhöht werden. Der Nationalrat, das ist heute Morgen klar geworden, setzt ganz auf die Karte Repression. Wie das bei Evelyn Widmer-Schlumpf ankommt, bleibt vorläufig ihr Geheimnis. Fragen der Medien ist die Justizministerin nach der Debatte bewusst ausgewichen.
Philipp Burkhardt. Mehr zum Thema Verschärfung des Strafrechts gibt's im Tagesgespräch um 13 Uhr mit dem Zürcher Strafrechtsprofessor Martin Kilias. Millionen Boni trotz Verlusten der Bank. Das war in den letzten Wochen und Monaten der Stoff für Verständnislosigkeit, für Empörung. Jetzt greift die eidgenössische Finanzmarktaufsicht, die FINMA, ein. Sie veröffentlicht ein Papier mit Regeln, wie die Banken und Versicherungen ihre Mitarbeiter entlöhnen sollen. Was ändert sich genau bei der Entlöhnung der Finanzfachleute in der Schweiz? Susan Giger berichtet.
Kurzfristig viel Risiko eingehen und dann zünftige Boni absahnen, das war bis anhin möglich. Falsche Anreize, nämlich kurzfristig viel Gewinn machen, seien das Problem gewesen, sagt FINMA-Chef Patrick Raflaub, und deshalb ist sein Ziel.
Das Rundschreiben soll Leitplanken setzen, um falsche Anreizsysteme im Vergütungsbereich zu verhindern.
Künftig soll der belohnt werden, der langfristig denkt, nicht zu viel Risiko eingeht und auf nachhaltige Gewinne setzt. Dieses Denken soll erreicht werden, indem zum einen die Boni frühestens nach 3 Jahren ausbezahlt werden. Zum anderen soll das Risiko bewertet werden, das die Bank eingeht. Ist das Risiko hoch, ist das neu ein Kostenpunkt und der Gewinn wird dadurch kleiner. Und so auch der Bonus. Allerdings, Patrick Raflaub weiß, beim Bewerten von Risiken wurde in den vergangenen Jahren auch gesündigt.
Das ist richtig, es wurden Fehler gemacht und es werden bestimmt auch in Zukunft wieder Fehler gemacht werden. Das kann man nicht ausschließen. Das ganze Risikomanagement muss lernen aus den Erfahrungen dieser Krise, muss wahrscheinlich konservativer ausgerichtet werden.
Der FINMA-Chef ist überzeugt, dass das für die Finanzindustrie schon einmal 2 wichtige Zeichen sind – das eingegangene Risiko mit berücksichtigen und den Bonus mit Verzögerung ausbezahlen. Wichtig sei drittens auch die Transparenz. So muss das Unternehmen einen Bericht erstellen und dieser muss das gesamte Entlöhnungssystem über alle Stufen hinweg darstellen. Dafür wird der Verwaltungsrat viel härter zur Verantwortung gezogen.
Wir nehmen den Verwaltungsrat insofern in die Pflicht, als wir dem Verwaltungsrat die Verantwortung dafür aufbürden, dass diese Systeme eben klar, transparent sind, dass sie nachhaltig sind, dass sie auch über mehrere Jahre bestehen können, dass sie nicht jedes Jahr angepasst werden müssen zum Beispiel.
Was fehlt in diesem Papier ist der Punkt Bonideckel, der immer wieder von Politikern gefordert wird. Das heißt, der Lohn wird künftig für die Topverdiener nicht nach oben beschränkt. FINMA-Chef Patrick Raflau begründet dies damit, dass seine Aufsichtsbehörde zwar zuständig sei, falsche Anreizsysteme zu verhindern, aber
wir sind nicht kompetent und auch nicht zuständig dafür, festzulegen, was das richtige Salärniveau für eine bestimmte Tätigkeit in einem Unternehmen ist. Damit sind wir auch nicht die Richtigen, um solche Maximallöhne festzulegen. Wir könnten sie allenfalls für gewisse Positionen sogar zu hoch festlegen und das wäre dann auch kontraproduktiv.
Diese Leitplanken zu den Vergütungssystemen der Banken und Versicherungen gehen nun in die Vernehmlassung. Bis Mitte August kann sich jeder Interessierte dazu äußern. In Kraft treten die Regeln 2010, mit einer Ausnahme. Für die UBS sollen die neuen Regeln schon dieses Jahr gelten.
Susan Giger. Die Banken, die Verbände und die Politik haben jetzt also noch Gelegenheit, ihre Meinung zu äußern, zu sagen, was sie von den Vorschlägen der Bankenaufsicht halten. Dabei zeichnet sich jetzt schon ab, spätestens in den Details gehen die Meinungen auseinander. Das zeigen die ersten Reaktionen im Bericht von Nathalie Christen.
Die FINMA gehe in die richtige Richtung. Und dann kommt ein großes Aber. So könnte man die ersten Reaktionen von Finanzpolitikern zusammenfassen. Der Grundsatz, dass Boni künftig vom längerfristigen Erfolg abhängen sollen, dass auch die Risiken also berücksichtigt werden, das stößt eigentlich auf Zustimmung. Doch im Konkreten gibt's Kritik. So stößt sich CVP-Ständerat Eugen David an der Absicht der FINMA, dass Banken und Versicherungen die variablen Lohnbestandteile für 3 Jahre einfrieren müssen, um sie erst dann im Lichte des effektiven Erfolgs auszubezahlen oder eben nur teilweise oder gar nicht.
Bei so generalisierenden Eingriffen, wie sie jetzt hier vorgesehen sind, also Sperrung für alle Mitarbeiter für 3 Jahre, das muss man sich wohl überlegen. Ich bin einverstanden, wenn man es gezielt macht, dort wo Risiken auftauchen, dann entsprechende Einflussnahme macht. Aber eine generell für sämtliche Banken eine solche Regel aufzustellen, finde ich, geht zu weit.
Auch FDP-Ständerat Rolf Schweiger stößt sich an den Plan, die Boni für 3 Jahre einfrieren zu lassen. Er sieht vor allem auch Nachteile für kleinere Angestellte, die Boni erhalten.
Oder wenn beispielsweise gesagt wird, dass alle Boni 3 Jahre gesperrt werden müssen, dann kann dies für die höheren Boni und für die höheren Angestellten durchaus richtig sein. Aber es gibt auch viele kleinere und mittlere Angestellten, die variable Vergütungsteile haben, die mit dem Risiko der Tätigkeit dieser Angestellten mehr oder weniger keine Beziehung haben. Und ich sehe nicht ein, dass junge Bankangestellte solche variablen Lohnvergütungen nicht früher ausbezahlt werden können, wie das auch in der übrigen Wirtschaft der Fall ist.
Anders bei der SP. SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga, Präsidentin der Kommission für Wirtschaft und Abgaben, begrüßt zwar das Einfrieren der Boni.
Es ist ein Versuch, eine gewisse Langfristigkeit in dieses Entschädigungssystem hineinzubringen. Das begrüße ich an sich. Ob das allein genügt, das hingegen, daran zweifle ich.
Sommaruga fragt nach Sanktionen. Was passiert, wenn Firmen die Vergütungsgrundsätze der FINMA nicht einhalten? Zudem bezweifelt sie, wie ein Teil ihrer bürgerlichen Kollegen ebenfalls, ob es wirklich Sinn macht, sämtliche Banken und Versicherungen den neuen Regeln zu unterwerfen. Statt nur die sogenannten systemrelevanten Unternehmen, also jene, die der Staat nicht fallen lassen könnte. Und die direkt Betroffenen, Urs Roth, Geschäftsführer der Bankiervereinigung, sagt:
Ich halte es für richtig, dass im Zusammenhang mit den Ursachen der Finanzkrise auch die Vergütungssysteme angeschaut werden. Natürlich muss man sagen, dass auch die Rolle der Ratingagenturen, der Politik und auch der Regulatoren überprüft werden muss. Aber grundsätzlich ist es richtig, dass auch die Vergütungssysteme angeschaut werden.
Sagt Urs Roth, Geschäftsführer der Bankiervereinigung, im Bericht von Nathalie Christen. Das Nein war laut und deutlich, als das Stimmvolk die 11. AHV-Revision vor 5 Jahren ablehnte. Nun liegt eine Neuauflage vor, mit der sich heute und morgen der Ständerat befasst. Doch wie schon der Nationalrat tut sich auch der Ständerat mit dieser 11. AHV-Revision schwer. Geraldine Eicher im Bundeshaus, das Parlament versucht, eine mehrheitsfähige Lösung zu finden. Welche Ideen werden denn diskutiert?
Bei der 11. AHV-Revision geht es neben technischen Anpassungen um eine Hauptidee, einen Kernpunkt, und zwar um die Erhöhung des Frauenrentenalters von heute 64 auf neu 65 Jahre. Und da sind sich National- und Ständerat einig, das Rentenalter, das soll steigen und damit dem der Männer angeglichen werden. Das spart dann rund 800 Millionen Franken. Und darum, wie dieses Geld eingesetzt werden soll, ist wie vorgängig im Nationalrat heute auch im Ständerat ein Streit entbrannt. Die Ratslinke, die fordert, dass das Geld dafür eingesetzt wird, dass sich auch Menschen mit einem kleineren Einkommen eine Frühpensionierung leisten können. Und da ist anzumerken, Frühpensionieren lassen kann sich zwar jeder, hat aber eine Einbuße von 6,8% pro Jahr. Und der Ständerat hat nun heute beschlossen, dass dieser Satz für Menschen mit kleinerem Einkommen gekürzt wird, so dass auch sie sich eben eine Frühpensionierung leisten können. Aber nur während 10 Jahren, also es ist eine Übergangslösung.
Sie haben gesagt, es ist ein Streit entbrannt. Weshalb tut sich die Politik eigentlich so schwer?
Ja, sie tut sich schwer, einerseits, weil das Thema AHV sehr ideologisch besetzt ist. Auf bürgerlicher Seite, da warnt man davor, das Sozialsystem zu stark auszubauen und verweist auf die steigende Zahl von Rentnerinnen und Rentnern. Die Ratslinke aber, die kämpft für ein gut ausgebautes Sozialsystem, aber es spielen natürlich nicht nur ideologische Überlegungen mit. Das Parlament kann ja auch bei der AHV keine Beschlüsse fassen, die beim Volk keine Mehrheit finden. Und das Volk, das hat vor 5 Jahren klar signalisiert, es will keine einseitige Erhöhung des Frauenrentenalters ohne irgendeine Gegenleistung. Mit seinem Kompromissvorschlag versucht der Ständerat nun heute, einen Schritt in die vom Volk gewünschte Richtung zu tun. Er will also dem Volk den Entscheid für ein Frauenrentenalter 65 versüßen mit 400 Millionen Franken.
Wohin führt denn jetzt die Debatte weiter?
Als erstes in die nächste Runde morgen im Ständerat und danach in den Nationalrat. Er wird sich nochmals mit der Vorlage befassen. Der Nationalrat wollte im letzten Jahr nur das Rentenalter der Frauen erhöhen. Er hat sich anders als der Ständerat gegen alle Modelle ausgesprochen, die eine Frühpensionierung erleichtern würden. Der Entscheid allerdings war sehr knapp. Möglich also, dass der Nationalrat doch noch einschwenken könnte. Allerdings eben im Sinne einer Übergangslösung und weniger aus Überzeugung, sondern weil man bei einer Volksabstimmung einer allfälligen nicht vor einem Scherbenhaufen stehen will. Mit einer solchen Lösung ist aber die Diskussion dann um die AHV noch nicht zu Ende, denn je weniger endgültige, konkrete Entscheide in dieser 11. Revision gefällt werden, umso mehr Entscheide müssen dann in einer 12. AHV-Revision eingepackt werden. Und um die 12., das ist schon klar, wird in einigen Jahren gestritten und das sehr heftig.
Das waren Informationen von Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher. Seit Wochen wird die britische Öffentlichkeit mit immer wieder neuen Nachrichten über äußerst fragwürdige Spesenabrechnungen von Parlamentariern in Atem gehalten. Jetzt hat der Skandal eine unerwartete Wendung genommen. In Erwartung einer Kabinettsumbildung verlassen prominente Ministerinnen das sinkende Boot, freiwillig. Premierminister Gordon Brown kämpft um sein politisches Überleben. DRS-Korrespondent Martin Alliot berichtet.
Die britische Kabinettsministerin Hazel Blears hat heute Morgen ihren Rücktritt aus der Regierung angekündigt. Ebenfalls heute bestätigte die Innenministerin Jackie Smith die gestrigen Gerüchte, dass sie anlässlich der unmittelbar bevorstehenden Kabinettsumbildung gehen wolle, begleitet von 2 weiteren subalternen Ministern. Und vorgestern wackelte der Schatzkanzler Gordon Browns treuer Erfüllungsgehilfe Alistair Darling. Überall stehen habgierige, absurde oder unverschämte Spesenforderungen im Hintergrund. Die heute abrupt abgetretene Ministerin Blears zum Beispiel hatte keine Kapitalgewinnsteuer bezahlt, als sie eine vom Steuerzahler unterhaltene Wohnung verkaufte. Kurz darauf wedelte sie vor laufenden Kameras einen Scheck mit der Rückzahlung, wie der Taschendieb, der meint, die Rückgabe der Beute sei ausreichende Sühne. All jene prominenten Labour-Politikerinnen, die ihre plötzliche Sehnsucht nach Familie und Wahlkreis entdeckt haben, mussten mit einer Degradierung rechnen. Sie kamen also der Säuberung nur zuvor, um aus Eitelkeit Freiwilligkeit zu suggerieren. Tatsächlich haben sie die ohnehin angeschlagene Autorität von Premierminister Brown fahrlässig unterspült. Der Zeitpunkt dieser Selbstauflösung Labours ist brisant. Morgen wird bekanntlich im Vereinigten Königreich gewählt. Es handelt sich zwar nur um Europawahlen und englische Kommunalwahlen, aber ein Ventil für den Zorn der Wähler ist dieser Urnengang trotzdem. Umfragen versprachen der Labour-Partei schon vor dem jüngsten Debakel einen Stimmenanteil unter 20%. Im Anschluss daran wollte Brown den Neubeginn mit einer Kabinettsumbildung besiegeln. Seine eigenen Leute haben ihm nun einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Nur Panik kann diesen kollektiven Todeswunsch erklären oder der Rückgriff auf das rätselhafte Verhalten von Walfischen. Es ist noch kein systematisches Komplott, kein britischer Coup. Nein, es ist noch schlimmer. Es ist eine politische Implosion, der Zerfall eines morschen Konstrukts. Und wie zum Beweis für diese Endzeitstimmung druckte der linksliberale Guardian heute einen Leitartikel, der schweren Herzens den Abgang Browns empfahl. Noch einmal solle die Labour-Partei mitten in der Legislaturperiode den Chef auswechseln, erneut ohne Konsultation der Wähler. Das wäre ein politisch höchst riskanter Kurs, ganz abgesehen davon, dass Brown kaum freiwillig abtreten wird. Dass es nun seine eigenen Kabinettskollegen sind, die langsam jeden Finger Browns einzeln von den Schalthebeln der Macht abklauben, ist kein erbauliches Schauspiel.
Das war das Ende des Kommunismus in Polen. Vor 20 Jahren, am 4. Juni 1989, musste bei den Wahlen das Regime der Opposition einen Drittel der Parlamentssitze zugestehen, eine Premiere im damaligen Ostblock. Die Mandate gingen allesamt an die Gewerkschaft Solidarität mit ihrem charismatischen Führer Lech Wałęsa. Solidarność war zuvor lange verboten und hatte aus dem Untergrund operiert. Heute, 20 Jahre später, ist von der Solidarność nicht viel mehr übrig. Und von Feierlichkeiten möchten diese Gewerkschafter nichts wissen. Mark Lehmann berichtet aus Polen.
Eine hitzige Diskussion vor der Danziger Werft. Gewerkschaftsmitglieder machen sich Sorgen um die Zukunft dieses Freiheitssymbols und natürlich auch um ihre Arbeitsplätze, denn die Danziger Werft soll geschlossen werden. Ausgerechnet, wo doch hier alles begonnen hatte, mit Streiks, mit der Gründung der ersten unabhängigen Gewerkschaft. Und nun, da es die Freiheit gibt, sind die Arbeiter ihr Opfer. Klar, dass niemandem zum Feiern zumute sei, sagte Solidarność-Kenner Siemowita Damiec.
It is a very bad moment to celebrate the victory. How to sell it to these people? How to tell these people that you have won, you are the big winners?
Was solle man den Leuten sagen? Ihr habt gewonnen, ihr seid die großen Sieger und gleichzeitig wurden sie auf die Straße gestellt. Das sei doch ein sehr unglücklicher Zufall.
At the same time you are losing the jobs. So it's a very bad coincidence now.
Die Solidarność hat die Pläne der Regierung durchkreuzt, den Ereignissen des 4. Juni in Danzig zu gedenken. Solidarność drohte mit Großdemonstrationen und verkündete, es wäre Blut fließen, sollte Premierminister Tusk tatsächlich mit seinen Staatsgästen vor den Toren der Werft aufkreuzen. Tusk hörte die Signale und verlegte die Feier ins friedliche Krakau, wo er morgen Bundeskanzlerin Merkel und ein Dutzend weiterer Regierungschefs empfangen wird. Tusk will nicht, dass an diesem wichtigen Datum Bilder von brennenden Autoreifen und Steine werfenden Krawallmachern um die Welt gehen. Ist es mit der einst friedlichen Solidarność so weit gekommen, dass man sich vor ihrer Gewalttätigkeit fürchten muss? Jedenfalls ist nicht mehr viel übrig von der großartigen Bewegung, die einmal 10 Millionen Mitglieder zählte und ohne Blutvergießen eine Revolution durchführte. Die Solidarność hat bloß noch als kleine Gewerkschaft überlebt, die vor allem frustrierte Wendeverlierer aus nicht mehr gefragten Berufen vereint. Schade findet das Tadeusz Mazowiecki, Solidarność Mann der ersten Stunde und erster nicht-kommunistischer Regierungschef im Ostblock.
Solidarność była wielkim ruchem związkowym, ale również politycznym, od lewa do prawa.
Die Solidarność sei nie nur Gewerkschaft gewesen, sondern immer auch eine politische Kraft, die von ganz links bis nach ganz rechts reichte. Natürlich habe man im Voraus gewusst, dass sie sich aufspalten werde, sobald sich eine normale Parteienlandschaft herausbilde. Und tatsächlich sind die Feindseligkeiten innerhalb der Solidarność nach geschlagener Schlacht rasch zutage getreten. Innerhalb weniger Jahre hat sie sich in viele Kleinparteien zersplittert. Mit den Kommunisten sei der gemeinsame Feind abhanden gekommen. In der Folge habe es keinen Konsens mehr gegeben, sagt der Politikbeobachter Adam Jetz. Aber das sei eine normale Entwicklung.
I think it was a normal development, because as long as there was a common enemy like the communism, people could stay united.
Es sei aber schmerzhaft gewesen, zuzusehen, wie sich die Verbündeten von einst verkracht hätten. Vor allem die Galionsfigur Wałęsa hatte bald mit allen Streit. Trotzdem ist das öffentliche Leben in Polen immer noch weitgehend geprägt von der Solidarność-Generation. Lech Kaczynski ist Staatspräsident, sein Zwillingsbruder Jarosław Chef der größten Oppositionspartei und der ehemalige Verhandlungsführer Michnik leitet die größte Zeitung des Landes. Der Solidarność-Wirtschaftsspezialist Balcerowicz stand der Nationalbank vor und ist ein international gefragter Ökonom. Ein Großteil der polnischen Elite ist aus der Solidarność hervorgegangen. Diese Talentschmiede hat nun aber ausgedient.
Der Bericht von Marc Lehmann aus Danzig.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.